Ja, liebe Gemeinde, ich grüße euch noch einmal recht herzlich, alle, die ihr hier in der Friedenskirche versammelt seid und alle, die uns digital an den Rechnern zu Hause zugeschaltet sind. Es ist ein schöner, sonniger und warmer Sommermorgen, deswegen seht's mir nach. Ich habe aufs schwarze Jackett verzichtet. Das erleichtert einem etwas die Arbeit hier vorne. In der alttestamentlichen Lesung haben wir ja auch aus dem Buch Exodus die 10 Gebote gehört, den sogenannten Dekalog. Dieser wurde ja auch bekanntlich in Stein gemeißelt. Heutzutage aber interessanterweise von Juden, Anglikanern, Orthodoxen, Katholiken oder Lutheranern ganz unterschiedlich aufgeteilt und zugeordnet. Keine Sorge, am Schluss kommen immer 10 Gebote dabei heraus. Insbesondere bei den ersten 3 und den letzten beiden Geboten herrschte aber so eine gewisse Uneinigkeit. Je nachdem also, welcher Konfession man angehört, steht heute entweder nach dem ersten oder nach dem zweiten Gebot die deutliche Warnung Gottes. Da steht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Da kommt dann zwar noch der etwas milde stimmende Nachsatz, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Dennoch steht diese erste Drohung für mich sehr unheilvoll im Raum. Die strenge Auslegung dieser göttlichen Sanktionsankündigung wird auch immer wieder als sogenannte Kollektivschuld bezeichnet. Das bedeutet, wenn mir etwas Schlimmes passiert oder es mir nicht gut geht, ich krank werde und so weiter, dann hat man das als eine Strafe Gottes gesehen. Aber die Schuld dafür, dass ich bestraft werde, die muss gar nicht bei mir selbst liegen. Nein, wenn mein Vater oder Großvater gegen Gott gesündigt hat, sei es vor 100 Jahren gewesen, dann straft mich Gott noch heute für diese schlimme Verfehlung. Liebe Gemeinde, ist der liebende und barmherzige Gott, von dem hier wöchentlich die Rede ist, letzten Endes doch so ein eifernder, vielleicht sogar rachsüchtiger Gott, unter dem sogar noch die Enkel oder gar Urenkel für die Fehler und Missetaten ihrer Vorväter büßen müssen? Im Buch des Propheten Hesekiel, im 18. Kapitel, dem Predigttext des heutigen Sonntages, lesen wir etwas ganz anderes. Da ist nicht länger von Kollektivschuld die Rede. Gott dreht den Spieß plötzlich herum. Keiner soll mehr seine eigenen Sünden mit denen der Väter rechtfertigen. Der Prophet Hesekiel schreibt: Wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er sprach: Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf? Ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, keiner von euch soll dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Begreift doch, dass alle Menschen mir gehören, die Väter wie die Söhne. Ich habe jeden Einzelnen in der Hand. Und so lege ich Folgendes fest: Nur wer Schuld auf sich lädt, soll sterben. Nur wer sündigt, muss sterben. Ein Sohn soll nicht für die Schuld seines Vaters zur Rechenschaft gezogen werden und ein Vater nicht für die Schuld seines Sohnes. Wer mir dient, kann vor mir bestehen und wer mir den Rücken kehrt, wird seine Strafe bekommen. Darum sage ich, Gott der Herr, ich gehe mit euch ins Gericht, ihr vom Volk Israel. Ich spreche jedem Einzelnen das Urteil, das er verdient. Kehrt um, wendet euch ab von allem Unrecht, das ihr getan habt, damit ihr euch nicht weiter in Schuld verstrickt. Werft alles Böse von euch ab, ändert euch von Grund auf, ja, erneuert euer Herz und euren Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Mir macht es doch keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Darauf gebe ich, Gott der Herr, mein Wort. Kehrt um von euren falschen Wegen, dann werdet ihr leben. Amen. Vor mittlerweile über 20 Jahren, genau im Jahr 2000, also unmittelbar nach meinem Abitur, begann ich in meinem erzgebirgischen Heimatdorf eine kaufmännische Ausbildung. Und während der dreijährigen Lehrzeit gab es in meinem damaligen Ausbildungsbetrieb so einen geflügelten Ausspruch, der von nahezu allen Mitarbeitern ständig zu hören war. Er lautete im schönsten erzgebirgischen Dialekt: Ich war's nicht. Als ich diesen Spruch dann auch zu Hause immer öfters gebrauchte, bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten, da kaufte mir dann meine Mutter irgendwann diese Tasse. Ich hoffe, man kann es hinten lesen. Auf der anderen Seite steht auch noch was. Also für alle, welche die Predigt vielleicht dann auch später nicht sehen, sondern nur hören können: Ich habe hier eine große, leuchtend orange Tasse, ein Kaffeepott besser gesagt, oder wie wir zu Hause sagen, ein Delfinarium. Und darauf steht in großen schwarzen Buchstaben: Ich war's nicht, ich bin nicht schuld. Ich kann sie leider hier nirgendwo abstellen, sie hält nicht. Oh doch, es geht. Liebe Gemeinde, auch heute noch ist dieser Spruch allgegenwärtig. Die Politik scheint ihn zu ihrem Leitmotiv erkoren zu haben, aber auch in Schulen, Unternehmen, in Kirchen, Banken oder Ämtern ist er zu vernehmen. Kinder sagen ihn zu ihren Eltern, Eltern zu ihren Kindern. Ehemänner und Ehefrauen beteuern sich gegenseitig ihre Unschuld, ebenso wie Arbeitskollegen, Freunde oder Verwandte. Was auch passiert, ich war's nicht, ich bin nicht schuld. Kennt ihr das auch? Oder fühlt sich so mancher vielleicht sogar etwas ertappt, weil er diesen Spruch doch auch gern mal benutzt? Keine Sorge, ich will und werde hier niemanden anklagen oder an den Pranger stellen, weil ich selbst ja diesen Satz oft genug als ja so eine Art Selbstschutz verwendet habe, um mich bei drohendem Unheil, ob eines möglichen Fehlers, erst einmal möglichst glimpflich aus der Affäre zu ziehen. Wir bauen irgendeinen Bockmist, merken es vielleicht nicht einmal selbst und werden dann mit unserem Fehlverhalten konfrontiert. Erste Maßnahme: Abstreiten. Ich war's nicht. Vielleicht glaubt mir mein Gegenüber und ich komme ohne, aber zumindest mit der halben Strafe davon. Und manchmal funktioniert das auch. Ja, Verantwortung für das eigene Tun und Handeln zu übernehmen, ist manchmal nicht leicht. Erst recht nicht, wenn das eigene Tun und Handeln zu Misserfolg führte. Nicht umsonst steht Kritikfähigkeit heutzutage bei den sogenannten Soft Skills im Personalwesen ganz oben auf der Liste der Fähigkeiten, über die ein Bewerber verfügen sollte. Wie gehe ich mit meinen eigenen Fehlern um? Übernehme ich die Verantwortung für mich selbst, auch wenn es mal schlecht läuft? Oder delegiere ich die Schuld lieber und schiebe sie sprichwörtlich jemand anderem in die Schuhe? Die Situation, in die uns der Bibeltext mit hineinnimmt, zeigt ein ganz identisches Problem, nur eben vor über 2500 Jahren im alten Babylon. Nach der Einnahme Jerusalems und der Absetzung des jüdischen Königs Joachim durch Nebukadnezar II. Wurde damals ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung, insbesondere die Angehörigen der Oberschicht, nach Babylon deportiert. Unter ihnen war auch der Priester Hesekiel, der dann in späteren Jahren in der Exilszeit von Gott zum Propheten berufen wurde. Und genau in diesem Kontext steht der heutige Bibeltext. Er nimmt uns quasi mit hinein in die Zeit der Sehnsucht nach der Heimat, in eine Zeit der Suche nach Sinn und Ursache dieser Deportation. Nun war es nicht so, dass die Juden in Babylon Frondienst und Sklavenarbeit leisten mussten, wie einst im alten Ägypten. Nebukadnezar hatte sich ja etwas dabei gedacht, die Oberschicht der Judäer zu verschleppen, also gebildete Leute, Beamte, Priester. Im Buch des Propheten Jeremia lesen wir von mehr als 3000 Personen. Gleichzeitig konnte er dann im besiegten Land eine ihm loyale Oberschicht einsetzen, die das Volk dann nach den Wünschen des neuen Herrschers lenkte und formte. Genialer Schachzug. Und sein Plan ging ja auch ganz offensichtlich auf. Die Judäer integrierten sich in der babylonischen Bevölkerung, sie heirateten babylonische Frauen und fingen an, deren Gebräuche zu übernehmen und deren Götzen anzubeten. Den meisten von ihnen ging es wohl recht gut in dieser neuen Gesellschaft. Aber da hatten sie nicht mit dem Einzigen, dem Ewigen, Adonai, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gerechnet. Dem gefiel diese Götzenanbeterei nämlich überhaupt nicht. Er wollte sein Volk, seinen Augapfel unter den Völkern, zur Umkehr rufen. Auf ihn allein sollten sie sich besinnen und ihn allein anbeten. Und da kommt Hesekiel ins Spiel, der etwa 20 Jahre lang in Babylon während der Exilszeit als Prophet wirkte. Mit Vollmacht erging das Wort Gottes aus Hesekiels Mund an die Exilgemeinde. Er drohte, er ermahnte, beschwörte, rief zur Umkehr, drängte, ereiferte sich, kündigte Unheil und Strafen an, sollte sich das Volk der Juden nicht wieder auf seine Wurzeln besinnen und umkehren zu dem einen Gott, der ihre Vorväter einst aus ägyptischer Sklaverei befreite und ihnen das verheißene Land gab. Das andauernde Exil in Babylon, die Verweigerung der Heimkehr ins gelobte Land, eine Strafe Adonais für das frevelhafte Verhalten der Menschen, für ihre Abkehr vom Ewigen. Und da ist es plötzlich. Ich war es nicht. Ich bin nicht schuld. Oder besser, wir waren es nicht. Wir sind nicht schuld an dem, was hier gerade mit uns passiert. Nein, so sagen sie, Mose hat uns doch gelehrt, dass dieser Adonai, von dem du sprichst, ein rachsüchtiger Gott ist, der die Verfehlungen der Väter, Großväter und Urgroßväter über Generationen hinweg verfolgt. Wir sind nicht schuld an unserer Misere. Wir haben doch nichts verbrochen. Die Niederlage gegen Babylon und unsere Verschleppung hierher in dieses fremde Land, wir tragen keine Schuld daran. Aber wer weiß, mit welch gotteslästerlichen Praktiken unsere Vorväter den Herrn erzürnt haben. Sie müssen die Schuld tragen, die Generationen Juden vor uns. Sie müssen in der Vergangenheit übel getan und Ketzerei betrieben haben. Sonst hätte der Höchste uns ja vor der Schmach gegen Nebukadnezar bewahrt. So und nicht anders muss es gewesen sein. Wagen wir doch einmal den Sprung um 2500 Jahre wieder ins Hier und Heute. Und stellen wir uns einmal ernsthaft die Frage, ob sich am hier beschriebenen menschlichen Verhalten so ganz grundlegend etwas geändert hat. Kurz und knapp gesagt, ich habe Mist gebaut, suche den Fehler aber nicht bei mir, sondern mache jemand anderes dafür verantwortlich. Und bestenfalls ist dieser jemand dann auch eine anonyme Masse von Personen, irgendeine Gruppe von Leuten, ein Kollektiv, das ich meiner Anschuldigungen gar nicht erwehren kann. Rucki zucki bin ich mein Problem los und habe wieder eine weiße Weste. Beispiele gefällig? Kein Problem. Die gibt es von ganz klein bis riesengroß. Fangen wir mal ganz, ganz klein an. Im Kindergarten. Irgendetwas geht zu Bruch. Wer war's? Keiner will's gewesen sein. Und am Ende wird mit dem Finger auf das unbeliebteste Kind in der Gruppe gezeigt. Ich war's nicht. Ich bin nicht schuld. Gehen wir eine Ebene weiter nach oben. Ein Ehepartner war vielleicht untreu und der Schwindel ist aufgeflogen. Aber anstatt sich seines Fehlers zu schämen, beteuert der Mann seine Unschuld. Nein, ganz im Gegenteil, hätte die Frau ihn nicht so sträflich vernachlässigt, er hätte sich doch niemals dazu hinreißen lassen. Ich bin nicht schuld. Wieder eine Ebene nach oben. Einem hochrangigen Politiker wird unterstellt, während der Corona-Krise und des Lockdowns im Amtssitz wilde Partys gefeiert zu haben. Was sagt dieser dazu? Ich war's nicht. Ich bin nicht schuld. Ja, die Partys haben stattgefunden, aber davon wusste ich nichts. Und dabei war ich erst recht nicht. Noch eine Ebene nach oben. Da zettelt ein machtgieriger und größenwahnsinniger Diktator einen Krieg an, weil er die Autonomie eines souveränen Staates einfach nicht akzeptieren will. Und redet diesen furchtbaren Krieg noch schön und bezeichnet ihn als notwendige militärische Operation. Die anderen, die seien nämlich schuld. Der Krieg, eine bloße Verteidigung, weil der Feind in Wirklichkeit heimlich einen Angriff plant. Ganz einfach, oder? Erkläre jemanden zum Feind, dann erhältst du damit automatisch das Angriffsrecht zum Zwecke der Selbstverteidigung. So wäscht man seine Weste selber weiß. Wir sind nicht schuld. Die anderen, die haben angefangen und uns provoziert. Wir reagieren nur. Liebe Gemeinde, die Liste dieser Beispiele, die ließe sich beliebig erweitern. In Wirtschaft, in Politik, in Kirche, wie auch im Privaten. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass solches Verhalten damals wie heute eine Katastrophe ist. Wer die Verantwortung für sein eigenes Handeln nicht übernehmen will, der beschwört damit unweigerlich Konflikte herauf. Damals in Babylon hat das Volk Israel genauso gedacht und gesprochen. Die Leute haben versucht, ihre Situation zu begreifen. Warum sind wir hier? Warum dürfen wir nicht wieder nach Hause? Warum wurde Jerusalem und der Tempel zerstört? Warum droht uns der Prophet mit solch drakonischen Strafen? Wir können doch gar nichts dafür. Unsere Vorväter, die haben gegen Gott gesündigt und wir müssen die Suppe jetzt auslöffeln. Nein, nein, spricht Hesekiel. Mit dem Fall Jerusalems hat diese Kollektivschuld ein Ende. Es mag zwar sein, dass dieser Glaube noch immer im Volk kursiert, aber er ist falsch. Gott selbst hat mir gesagt, dass er falsch ist, dass dieser Glaube keinen Bestand mehr hat. Jetzt ist eine neue Zeit angebrochen, in der jeder die Verantwortung für sein eigenes Handeln selbst übernehmen muss. Nicht eure Vorväter sind schuld an eurer Misere, nein, ihr selbst seid es. Ihr betet Götzen an. Ihr habt den ewigen und einzigen vergessen. Ihr huldigt den neuen goldenen Kälbern in Babylon, Assur und Marduk, diesen elenden blinden Steinen. Ihr habt den Tempel vergessen, habt die Weisungen Gottes vernachlässigt, habt es euch bequem gemacht hier im fremden Lande. Ihr seid schuld, niemand sonst. Wäre das nicht irgendwie auch ein Auftrag für uns heute? Würde es uns nicht allen gut tun, die Verantwortung für unser Tun und Lassen zu übernehmen, anstatt Fehler immer zu leugnen oder gar auf andere abzuwälzen? Wie wohltuend wäre es, würde jemand für seinen Fehler um Verzeihung bitten? Es ehrlich aussprechen, was er verbockt hat. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich bitte um Entschuldigung, es war mein Fehler und ich versuche, ihn wieder gut zu machen. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage das aus ganz persönlicher Erfahrung. Verantwortung übernehmen, Fehler eingestehen, einen Schritt zurücktreten und sich damit natürlich auch einmal klein machen dem anderen gegenüber, das trägt zu einem friedlicheren Miteinander bei. Und wer dann andererseits auf eine solche Geste der Demut nicht mit Barmherzigkeit und Vergebung reagiert, bei dem läuft wohl selber etwas verkehrt. Und ich meine, Anwendung sollte solches Verhalten im ganz Kleinen finden, ebenso wie im ganz Großen, sprichwörtlich vom Kindergarten bis zur Weltpolitik. Es würde uns allen gut zu Gesichte stehen und helfen, so manchen Konflikt zu vermeiden. Das Zauberwort über all dem heißt Liebe. Erinnert euch an die heutige Schriftlesung. Im Alten Testament hörten wir den Dekalog, die 10 Gebote. Im Neuen Testament hingegen wurde Jesus gefragt, was denn das höchste dieser 10 Gebote sei. Und was antwortete er? Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Punkt. Schluss. Ende. Nur darauf kommt es an. Gott und meinen Nächsten lieben. Mag einfach klingen, aber die Realität lehrt uns ja immer wieder aufs Neue, wie schwer das ist. Aber dennoch, wenn wir es immer und immer wieder versuchen, liebe Gemeinde, dann fallen uns die anderen Dinge zu, da bin ich gewiss. Ich erinnere an die Worte des Propheten Hesekiel. Werft alles Böse von euch ab, ändert euch von Grund auf, erneuert euer Herz und euren Geist. Und Jesus sagt uns, wie das gehen kann. Wer liebt, kann barmherzig sein. Wer liebt, kann vergeben. Wer liebt, kann sich auch ohne schlechtes Gewissen einmal klein machen und Fehler zugeben, weil er eben nicht mit drakonischen Strafen rechnen muss. Erneuert euer Herz und euren Geist durch die Liebe Gottes zu euch selbst und zu euren Mitmenschen. Wie friedlich könnte es sein auf unserer schönen Welt, würden wir dies alle beherzigen. Amen.